Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig auf die nächsten Wochen, die kommen, insbesondere deshalb, weil wir einige Veranstaltungen in unserer Gemeinde haben und an der Uni, die es Menschen ermöglichen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenzulernen. Wir haben an diesem Donnerstag, also nach dem Feiertag, Opium fürs Volk, Fragezeichen, Ausrufezeichen für denjenigen, wer dann nicht weiß, was das ist. Da wird also kein Opium verteilt. Und es geht auch nicht darum, ob Marihuana legalisiert werden soll in Deutschland, sondern es geht darum, ob der Glaube an Jesus, ob der Glaube an Gott einfach nur so eine Hilfsdroge ist, die nicht wirklich der Realität entspricht, sondern ob da was Wahres dahinter ist. Und wir haben uns zwei wunderbare Menschen eingeladen, sowohl einen Atheisten als auch einen Christen, die miteinander auf liebevolle Art und Weise, so hoffe ich doch zumindest, miteinander debattieren werden. Und ich sage das nicht, damit ihr hinkommt, sondern damit ihr eine von den vielzähligen Flyern, die wir noch haben, euch im Ausgang schnappt, die euch abfotografiert, euren Freunden die WhatsApp-Nachricht mit dem Flyer schickt und sagt, hey, ich gehe da hin, willst du mitkommen? Das Ganze wird dann fortgesetzt im Abendgottesdienst durch die Reihe, die letztes Jahr schon so eindrücklich und erfolgreich war, Zufall oder Plan, wo auch da wir wunderbare Referenten eingeladen haben, sowohl als unserer eigenen Mitte, Dr. Michael Schulz und Joshua Selle, der so wunderbar den Lobpreis heute früh gehalten hat. Wahrscheinlich kommt das von meiner Tochter, weil wir machen im Moment gerade so ein, also das hat jetzt nichts mit irgendwas zu tun, sondern wir machen manchmal so ein Spiel. Sie sagt mich so, Papa, liebst du deine Zudecke oder dein Kopfkissen? Ich sage so, natürlich liebe ich es. Willst du ihn heiraten? Ja, so. Okay, Joshua liebt Lobpreis, aber er will ihn nicht heiraten. Auch einen ganz besonderen Gast, Professor Jürgen Melcher vom Institut für Deutsche Luft- und Raumfahrttechnik. Und ich denke, das sind alles Persönlichkeiten, hinter denen man sich nicht verstecken muss, die auf eine sehr angenehme Art und Weise davon berichten werden, welche Indizien es in der Natur gibt für einen Schöpfer oder nicht. Und es ist eine wunderbare Gelegenheit, auch hier wieder die Flyer einfach mit nach Hause zu nehmen, abzufotografieren, Freunde einzuladen und Gott am Wirken zu sehen. Ich möchte euch bitten, dass wir einfach noch zusammen aufstehen und dafür beten, dass das Ziel Gottes, Menschen zu erreichen und sie zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen, dass das an den Abenden passiert. Lieber Vater, wir danken dir für das unwahrscheinliche Privileg, unverdient von dir zu wissen, dich zu kennen, unverdient ewiges Leben geschenkt bekommen zu haben. Und Vater, wir bitten dich, dass du, weil es nur recht und richtig ist, dass deine Größe bekannt wird, dass deine Exzellenz bekannt wird, dass du diese Abende in unsere Generation benutzt, Menschen zu dir zu ziehen, die dich noch nicht kennen. Wir bitten dich, dass du uns daran erinnerst und viel Mut gibst, unsere Freunde einzuladen, Arbeitskollegen einzuladen. Und wir bitten dich, dass diese Abende werden, wo Menschen nochmal davon Zeugnis geben werden, dass sie gesagt haben, an diesem Abend bin ich dem lebendigen Gott begegnet. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Gut. Bevor ich Pastor in der Jesusgemeinde geworden bin, war ich natürlich Gemeindemitglied in einer anderen Gemeinde. Und in dieser Gemeinde war das genauso wie bei uns, da musste sauber gemacht werden sozusagen vor oder nach der Veranstaltung und manchmal auch zwischendurch. Und da gab es immer diese Herausforderung, die hingegebenen Gottesgläubigen dazu zu bewegen, mal mitzumachen beim Saubermachen. Und das war immer eine riesige Herausforderung, weil alle Leute hatten immer frei, außer ausgerechnet an den Tagen, wo mal sauber gemacht werden sollte. Und dann ist Folgendes passiert. Dann wurde als Leiter des Clean Teams, heute nennt man das Setup oder wie auch immer, ein Mann eingesetzt, der war gerade erst noch so, gerade Christ geworden. Das heißt, er kannte noch keine religiöse Sprache. Der hat auch nicht angerufen und hat gesagt, ich möchte dich mal ermutigen, beim Saubermachen mitzumachen. Als ob man Mut zum Saubermachen bräuchte. Und das zweite Interessante war, er hatte eine Berufskarriere als Berufsoffizier hinter sich. Das heißt, er hatte jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was kommt, ja, eine andere Art und Weise zum Dienst zu motivieren. Und ich sitze da jedenfalls während meines Studiums vor meinen Büchern, das Telefon klingelt und mein Freund Bodo ruft an und Bodo sagt einfach nur, Dirk, die Halle muss sauber gemacht werden, du hast zwei Möglichkeiten, Freitag 19, Samstag 10 Uhr. Welchen Termin möchtest du haben? Und ich wollte mir innerlich noch so ein bisschen überlegen und wollte sagen, warte mal, eigentlich kann ich nicht, will ich nicht. Und er sagt einfach nur, so, die 10 Sekunden sind rum, welchen Termin willst du jetzt haben? So. Das Interessante war wirklich, das Reinemachen hat wunderbar funktioniert. Die zweite Geschichte ist auch eine persönliche Geschichte. Ich bin vor ungefähr, muss ich rechnen, war noch nie gut in Mathe, ist egal, 20 plus Jahren in Südafrika zum Glauben gekommen. Und wie man sich das so vorstellen kann, wenn man gerade frisch Christ ist, man ist so wunderbar naiv und man macht einfach alles, das was in der Bibel steht. Das gewöhnen wir uns so im Laufe der Zeit irgendwie ab. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, sollte eigentlich andersrum sein. Und jedenfalls bin ich da, keine Ahnung, so vielleicht 6, 7, 8 Wochen Christ und lese ein christliches Buch und kriege also mit, dass gute Werke Teil des christlichen Lebens sind. Also lege ich mein Buch zur Seite und sage so, okay Gott, welches gute Werk kann ich denn so mal machen? Ja? Und nehme mir einfach so das Gemeindeblatt und siehe da, da gibt es eine Annonce, dass Mitarbeiter gesucht werden fürs Altenheim, so ein bisschen mit den alten Leuten zu basteln. Also rufe ich im Kirchenbüro an und sage, ja, hallo, hier, ich bin der Dirk und ich würde gerne mitmachen. Da haben sie mich da vermittelt, haben mir gesagt, wo ich hingehen sollte und ich komme da zur Heilsarmee in Kapstadt in Südafrika und den Leuten klappt richtig der Mund runter, weil sowas haben die in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt, dass ein 21-Jähriger kommt, um mit 89-Jährigen zu basteln. Weil die hatten erwartet, dass so ein rüstiger 79-Jähriger kommt, um den nicht mehr so rüstigen 89-Jährigen beim Basteln zu helfen. Und ich erschien da einfach als 21-Jähriger. Und wir hatten eine fabelhafte Zeit. Es war gar nicht so viel, was man machen musste, alle 14 Tage mal für 2 Stunden vorbeikommen. Wir hatten eine fabelhafte Zeit mit den alten Leuten. Und ich gucke heute noch so darauf zurück und denke mir so, Mann, warst du naiv. Ja. Aber wäre das nicht erfrischend, wenn wir diese Naivität zurückgewinnen könnten, einfach das zu tun, was Jesus sagt. Gerade wenn es so um Dienen geht, fangen wir an zu diskutieren und denken, entspricht das meiner Begabung, entwickelt das mein Persönlichkeitsprofil, schränkt mich das nicht so sehr ein in meiner individuellen, von Gott berufenen Freiheit. Vielleicht sollten wir es einfach mal machen. Ja? So, ihr merkt ja schon, worum es heute geht. Es geht ums Dienen und eines kann ich euch schon versprechen, ihr müsst euch keine Angst haben, dass die Essenz der Predigt ist, die man sich so als Christ vorstellt, wenn man in einen Gottesdienst kommt, wenn es um Dienen geht. Dienen ist gut, nicht Dienen ist schlecht, Halleluja, Amen. Es wird ein bisschen interessanter werden. Und lasst uns zusammen den Text aufschlagen, und zwar Johannes Kapitel 13 von Vers 1 bis zum Vers 17. Da steht geschrieben, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater zu gehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simeons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihn alles in seine Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott hingeht, von dem Abendessen auf, legt seine Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und er umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße seiner Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße. Jesus antwortet und spricht zu ihm, was ich tue, verstehst du nicht jetzt, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst niemals meine Füße waschen, in alle Ewigkeit nicht. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil von mir. Im Sinne von, dann bist du kein Teil von mir, hast du kein Erbe. am ewigen Leben, was ich auch bringe und an dem, wer ich bin für dich. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet hat, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es, ich bin Lehrer und Herr. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich es euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, gut geht es euch, gesegnet seid ihr, wenn ihr es tut. Was wir hier in diesem Text sehen, ist, dass, ich werde gleich sagen, was eine Fußwaschung ist, dass diese Fußwaschung, das, was sozusagen Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, zwei große Bedeutungen symbolisiert. Auf der einen Seite, vom Vers 1 bis zum Vers 11, illustriert die Fußwaschung das, was gleich kommen wird, nämlich, dass Christus, also in der Geschichte gleich kommen wird, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist und was er damit für uns erreicht hat. Und auf der anderen Seite, die andere Bedeutung der Fußwaschung, ist es ein Beispiel, so ein vorbildhafter, keine Ahnung, Charakter von Jesus darstellen, den wir nachahmen sollen. Füße waschen in der Antike. Füße waschen in der Antike ist kein religiöser Ritus, in dem man, keine Ahnung, zu einer religiösen Veranstaltung einlädt und es dann Lobpreis gibt und dann eine Fußwaschung, wo irgendwelche Leute in Roben das Wasser reinbringen und man das dann irgendwo so praktiziert, sondern Füße waschen ist natürlich, abgesehen davon, dass es jeder selber zu Hause macht, eine ganz praktische, nützliche Aspekt der damaligen Gesellschaft. Denn was in der damaligen Gesellschaft passiert ist, man ist also meistens zum Sonnenaufgang, war man schon auf seiner Arbeitsstelle. Die Griechen und die Römer haben relativ zeitig mit der Arbeit angefangen und haben dementsprechend zeitig auch wieder aufgehört und sind am Nachmittag als allererstes ins Bad gegangen und haben sich in einem Bad der Sportveranstaltung, eben des Badens, von Kulturveranstaltungen gewidmet, etc., etc. Und nach dem Baden hat man sich nach Hause begeben, um entweder mithilfe von Bediensteten und Sklaven das Abendmahl vorzubereiten, für das man Freunde eingeladen hat, oder man ist zu einem Freund oder Bekannten hingegangen, um da zu Abend zu essen. Und ihr wisst ja, die Italiener, da gibt es also erste Vorspeise, zweite Vorspeise, dritte Vorspeise, erstes Hauptgericht, zweites Hauptgericht und dann noch jede Menge Cappuccino und etc. hinterher, ist, dass es ein langes Essen, was relativ lange dauert. Und man hat also zu Tisch gelegen, ähnlich wie die Jünger das hier tun. Ich habe euch aus Pompeji so mal so einen Tisch mitgebracht. Das ist also wie so eine Art U, wo die Gäste dann auf der linken Seite gelegen haben und auf der linken Hand gelegen haben und mit der rechten Hand die Speisen zu sich genommen haben. Und dann gibt es auch noch aus einem Kinderbuch mal illustriert, wie das einfach aussah. So hat man da zusammen zu Tisch gelegen. Und hat natürlich im ungünstigsten Fall die Füße seiner Tischnachbarn auch nahe des eigenen Kopfes gehabt. Schon ein Grund, warum es nicht schlecht war, sich sozusagen die Füße zu waschen. Und aufgrund dessen, dass man eben in der Antike, wo es meistens etwas wärmer ist als in Deutschland, und auf staubigen Straßen zu Fuß mit Sandalen gelaufen ist und eben nicht mit weißen Socken in schwarzen Sandalen, wie das in Deutschland so üblich ist, ist man dann eben irgendwo angekommen und man war zwar obenrum noch sauber vom Bad, aber unten waren die Füße halt wieder schmutzig und verschwitzt. Und was dann passiert ist, ist, dass in den allermeisten Fällen, wenn man einen Sklaven hatte, Sklaven die Aufgaben übernommen haben, die Gäste also zu begrüßen und die Füße der Gäste zu waschen. Das hat also niemand anders gemacht, aufgrund dessen, dass ein Fußwaschen oder Füße waschen eine sehr erniedrigende Arbeit war, einen sehr erniedrigenden Dienst. Und das Interessante ist, selbst in der jüdischen Kultur wissen wir von späteren Zeitpunkten,
Punkt, der wahrscheinlich das Leben im ersten Jahrhundert reflektiert, dass Jünger von jemandem alle Dinge für ihren Rabbi tun sollte. Also die Leute, die sich Jünger genannt haben und ihrem Lehrer, ihrem Rabbi gefolgt sind, die haben von dem nicht nur gelehrt, sondern die haben dem praktisch unterstützt, die haben dem gedient. Deshalb ist es durchaus ganz angenehm, ein Rabbi zu sein im ersten Jahrhundert, weil man eben Leute hatte, die einem nicht nur zugehört haben, sondern die eben allen möglichen praktischen Arbeiten abgenommen haben. Ausgenommen Folgendes, steht in den jüdischen Gesetzen, Füße waschen mussten die Jünger nicht tun. Weil das war so erniedrigend, das ging zu weit. Und wenn man Sklaven hatte, in der jüdischen Kultur war es so, Juden hatten Sklaven, wie jeder andere auch in der Antike. Es gab in Jerusalem zum Beispiel einen Sklavenmarkt, kennen wir in Schriften davon. Wir wissen sogar, für welche Preise Sklaven auf dem Jerusalemer Sklavenmarkt gekauft und verkauft wurden. Und wenn du also einen Sklaven brauchst, der für dich die Füße wäscht, ist es ungünstig, einen jüdischen Sklaven zu kaufen, sondern du kaufst dann einen heidnischen Sklaven. Weil auch bezüglich der Sklaven gab es eine Regelung, dass die Juden gesagt haben, also die Sklaven müssen natürlich alles machen, alles ohne Ausnahme und wenn es geht, schön schnell. Aber Füße waschen ist für den jüdischen Sklaven zu viel. Die sind immer noch, obwohl sie Sklaven sind, unsere Brüder. Das Ganze soll mal als Illustration dienen, wie erniedrigend die Arbeit angesehen wurde. Wie unangepasst das sozusagen für irgendeine Person mit Respekt das noch war. Füße waschen war wirklich eine ganz erniedrigende Arbeit, die also dann nur von heidnischen Sklaven ausgeführt werden sollte. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommen wir zu unserem Text. Vor dem Passafest, und hier haben wir so eine zeitliche Markierung, die Johannes einfügt, um zu zeigen, dass das, was hier passiert, mit dem Passafest zu tun hat, nämlich, dass Jesus sich als Passalamm, als unschuldiges Opfer dem Kreuz hingibt und sich kreuzigen lässt, dass das da was mit zu tun hat. Vor dem Passafest, und jetzt ist ganz wichtig, zu die Beschreibung zu achten, dass nicht so keine Nebensächlichkeit hier beschrieben wird, bevor es eigentlich zur Action kommt. Als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, ganz oft im Johannesevangelium haben wir die Beschreibung, die Leute konnten nichts Jesus antun, viele haben den gar nicht gemocht, manche wollten ihn glatt von der Klippe runterstürzen, aber seine Stunde war noch nicht gekommen und deshalb war ein übernatürlicher Schutz auf Jesus. Aber jetzt in diesem Augenblick, schreibt Johannes, wusste Jesus, dass seine Stunde gekommen war. Das heißt, was Johannes hier sagen will und was Jesus auch wusste und mit welcher Sicherheit er gelebt hat, war, dass sein Schicksal souverän von Gott bestimmt war. Seine Stunde, seine von Gott bestimmte Stunde war gekommen. Das heißt, die Kreuzigung war nicht nur so ein Unfall, war nicht nur so, wo Jesus sich gesagt hat, naja, vielleicht hätten wir es auf nächstes Jahr verschieben können oder irgend sowas und dann hat es dann doch nicht geklappt. Das, was passiert ist, wann es passiert ist, wie es passiert ist, ist bis zur Minute hinein souverän von Gott geplant und vorherbestimmt worden. Die Stunde von Jesus, sich selbst hinzugeben als Opfer für diejenigen, die ihn dann später anrufen werden und sagen, ich brauche das, was du für mich getan hast. Und die Stunde dann natürlich auch wieder aufzustehen, war gekommen und er wusste es und er war bereit dafür. Und dann kommt ein interessanter Satz, den ich sehr lieben gelernt habe, aufgrund dessen, dass ich ihn erst falsch verstanden habe. Da steht hier, als er wusste, dass seine Stunde gekommen war, liebte er seine Jünger und er liebte sie bis zum Ende. Und ich hatte früher mal so eine Hörbibel, da konnte man so ein bisschen mit Musik unterlegt, so einen Sprecher zuhören, wie er das so vorgelesen hatte. Und der Hörer, der Sprecher war wahrscheinlich selber ein bisschen depressiv drauf, ich weiß nicht. Also da kam es selten so die Freude im Herrn rüber bei der Bibellesung und bei dem Text schon gar nicht, sondern der las das dann so vor. Und als er wusste, dass seine Stunde gekommen war, liebte er sie bis zum Ende. Ja. Und ich habe so ein bisschen so gedacht, das ist ja wie bei Untergang der Titanic. Ich habe ganz vergessen, ja. Da gibt es doch auch so die zwei Hauptcharaktere. Ich weiß, ich habe den Film nie gesehen, aber nur so ein bisschen gehört, die da vorne an der Reling stehen, ja. Und irgendwie so, und dann so, sie liebten sich bis zum Ende. Und dann ertranken sie leider in den Fluten. Das ist aber überhaupt nicht, was der Text hier sagt. Und es ist mir ein Lieblingstext geworden, als ich gemerkt habe, was der Text eigentlich sagen wollte. Der Text ist überhaupt nicht traurig. Es geht überhaupt nicht darum, und er liebte sie bis zum Ende. Und dann musste er leider sterben. Sondern bis zum Ende lieben bedeutet, im ganzen Umfang zu lieben. Das heißt eben nicht jemanden nur zur Hälfte zu lieben und zu sagen, sorry, aber hier tut es mir leid, aber irgendwo mal hat die Freundschaft sein Ende, meistens ist es beim Geld. Mehr kann ich nicht machen, mehr will ich nicht machen. Sondern bis zum Ende zu lieben bedeutet, ich liebe dich bis zum vollen Umfang. Ich liebe dich mit all dem, was ich habe. Und ich garantiere dafür, mit meiner Liebe, mit deiner Hingabe, dein Glücklichsein. Weil das ist, was Liebe ist. Liebe ist, sich für das Wohlergehen des anderen einzusetzen. Und das hat Jesus für uns getan. Er hat uns geliebt, nicht nur auf halber Strecke. Und dann hat er gesagt, aber jetzt reicht's. Sondern er hat uns geliebt mit allem das, was ihm zur Verfügung stand und hat damit effektiv unser Herz und unser Leben für die Ewigkeit gewonnen. Halleluja, hat uns geliebt bis zum Ende und hat dann nicht zwischendurch irgendwann mal aufgehört. Und jetzt kommt was ganz Feines. Jetzt kommt eine Beschreibung. Jesus wissend, dass der Vater alle Dinge in seine Hand gegeben hatte, dass er vom Vater kam und zum Vater zurückging, ist eine biblische Sprache für einen unwahrscheinlichen, für den Status, für den großen Status dessen, wer Jesus Christus ist. Du musst dir vorstellen, Jesus Christus hat vom Vater alle Dinge in seine Hand bekommen. Das bedeutet ganz praktisch, dass Jesus Christus der Superregent des Universums ist. Alle Dinge liegen zu seinen Füßen. Er kann tun, was immer er möchte. Er ist derjenige, der vom Vater Weltherrschaft und Regentschaft und Größe und Herrlichkeit bekommen hat. Alle Dinge im Universum gehören ihm und er geht damit um, wie er möchte. Was für einen Status hat diese Person? Die zwei anderen Beschreibungen beschreiben auch den erhöhten Status. Jesus wissend, dass er vom Vater gekommen ist, also wissend, dass er göttlichen Ursprungs ist, dass er selbst allmächtiger Gott ist, der Mensch geworden ist. Das war Jesus klar. Er wusste, wer er war. Und wissend, dass er zur glorreichen Herrlichkeit des Vaters zurückgehen würde. Er wusste, was in seiner Macht war. Er wusste, was der Vater in seiner Hand gegeben hatte. Und man könnte denken, dass von diesem Art von erhöhten Personen mit riesigem Status diese Person sagt, ich kenne dich, Judas, kaboom, und der Blitz trifft ihn und er schmeißt nur so mit rum sich. Aber jetzt kommt das Interessante, Jesus macht Folgendes. Er weiß genau, welchen erhöhten Status er hat. Und er zieht sein Obergewand aus und zieht die Kleidung, die typisch für einen Sklaven in der Antike ist, an. So ein langes Art Gewand, was man so an der Schulter festmachen kann und womit man dann eben die Füße waschen kann. Und er dient seinen Jüngern wie ein Sklave seinem Herrn dient. Das Interessante ist, dass wir viele Begebenheiten in der antiken Geschichtsschreibung haben, wo Menschen einander die Füße gewaschen haben, oder nicht einander, aber wo Menschen anderen Menschen die Füße gewaschen haben. Nicht ein einziges Mal, nicht eine einzige Stelle gibt es in der Antike, wo jemand von höherem Status, jemand von sozial niedrigerem Status die Füße wäscht. Nicht eine einzige Stelle. Bis eben die hier. Im Neuen Testament. Und um das zu illustrieren, wie ungewöhnlich das ist, vom Status her, dass man sowas einfach nicht macht, habe ich euch ein paar Bilder mitgezeigt, wie man in der Antike, oder das sind einfach so Gemälde oder Fresken oder wie auch immer, dass man in der Antike sehr statusbewusst war. Ihr seht hier, ich habe es einfach, weil das Format das nicht anders zuließ, ihr seht hier ein riesengroßes Bild auch aus Pompeji und da seht ihr so eine kleine Person auf der rechten Seite, die so ein enormes Gewand von einer anderen Frau richtet. Diese Frau links ist eine freie Bürgerin, die also eben da keine Ahnung, sich entsprechend schick gekleidet hat und rechts daneben, das ist ihre Sklavin. Das ist kein Kind, das ist auch keine Jugendliche. Und die Sklavin ist in Realität nicht nur 95 cm groß und die Herrin 3,20 m. Es kann durchaus sein, dass die Sklavin Kopf und Schulter größer ist als ihre Herrin. Aber um den sozialen Unterschied in Status anzuzeigen, wurde in der Antike eben immer Sklaven als ganz klein dargestellt und Besitzer, die einen höheren sozialen Status haben, groß dargestellt. Hier habe ich euch jemanden mitgebracht, dessen Namen kennen wir so, Marcus Holconius Rufus. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Person sein königliches, oder königliches ist nicht das richtige Wort, aber sein römisches, militärisches Gewand auszieht und dieser Person hier, die da unten das Gewand der anderen richtet, die Füße wäscht? Niemals nie. Und hier habe ich noch ein Bild mitgebracht, um mich zu rächen an all den Leuten, die immer lästern, wenn ich in die Museen gehe, wenn wir irgendwo hinfahren. Aber das ist ein Bild, was ich in Sofia gesehen habe und gleich ein Handyfoto gemacht habe, weil auch das wieder so ganz typisch die Unterschied der sozialen Stellung darstellt. Wir haben also hier so eine Art Grab oder wir haben eine Grabstele und rechts sehen wir zwar ohne Kopf den Mann, der da gestorben ist mit seiner Ehefrau und sieht er ganz links unten in der Ecke, dieser kleine Sklave. Niemals nie könnte sich die Antike vorstellen, dass der große, würdige Mann von seinem Sitz aufsteht und dieser kleinen, niedrigen Person dient. Und jetzt kommt Folgendes. Derjenige, der erhöht ist über alles andere, der einen Status ohne Gleichen besitzt, den wir uns nicht vorstellen können, derjenige, wo wir, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, wir immer noch den Kopf schütteln werden und sagen würden, wer in aller Welt bist du, Jesus Christus. Derjenige, vor dem wir in alle Ewigkeit vor Erstaunen stehen werden, welchen Rang und welchen Status und wie erhöht in Exzellenz und Faszination er ist. Dieser Mensch mit unwahrscheinlich erhöhtem Statussymbol kommt und wäscht seinen Jüngern die Füße. Und Petrus macht Folgendes. Petrus weiß, dass das nicht funktioniert und kommt zu Jesus und sagt, und im griechischen Text ist das so wunderbar zu lesen, weil das so krass vorgestellt, du willst meine, die beiden Worte, du meine sind hervorgehoben, du willst meine Füße waschen. Und dann kommt der große Ausspruch, niemals nie in aller Ewigkeit. Und jetzt ist was ganz wichtig ist, um den Text zu verstehen. Was Jesus nicht macht, ist, er sagt nicht zu Petrus, Mensch, Petrus, komm, du nimmst immer den Mund viel zu voll. Das ist gar nicht so schlimm. Komm, wir sind doch Kumpels, wir sind doch beide Menschen, wir haben doch beide Wert vor Gott. Tu dir nicht so super demütig, ich bin gar nicht so erhöht. Das macht Jesus überhaupt nicht. Der Kontrast bleibt bestehen. Jesus weist Petrus nicht zurecht. Er sagt, Petrus, du hast das alles falsch gestanden mit dem Status. Es gibt im Reich Gottes auch gar keinen Statusunterschied, auch nicht zwischen mir und dir mehr. Das sagt Jesus überhaupt nicht. Der Status bleibt bestehen. Das Einzige, wo Jesus ihn berichtigt ist, er sagt, Petrus, du brauchst es. Du verstehst es jetzt noch nicht. Später wirst du es verstehen, was es eigentlich bedeutet, nämlich was die Kreuzigung für dich bedeutet. Und du brauchst es. Du brauchst es, weil wenn ich dir die Füße nicht wasche, wirst du keinen Teil von mir haben. Er sagt nicht, Petrus, pass mal auf, das mit dem Status ist gar nicht so und das ist ganz anders. Jesus wusste, das mit dem Status ist so. Die Fußwaschung ist ein Skandal. Es ist ein vorausschauender Skandal für dessen, was am Kreuz passiert. Und wir müssen das Wunder dessen behalten, indem wir uns bewusst sind, wer der erhöhte Christus ist, der uns auf so eine Art und Weise gedient hat. Das darf auf keinen Fall negiert werden. Ich sage euch das, warum das so ist. Weil es schleichen sich immer wieder, und ich verstehe es auch nicht, die eigenartigsten und die obtrusesten Ideen ins Christentum ein. Ich habe letzte Woche, es ist wirklich so, ja, ich verstehe überhaupt nicht, wie man sowas lernen kann, kann man noch nachvollziehen, aber wie solche Bücher noch verkauft werden, ist mir fraglich, aber ist egal. Wahrscheinlich ist das Cover oder so. Da schreibt ein Bücherschreiber über die Kultur der Ehre. Ist ja okay, kann ich stehen lassen, mag ja auch durchaus was Wahres dran sein. Und dann gibt es ein ganzes Kapitel darüber, wie Jesus gekommen ist, um uns zu ehren. Um unseren Wert zu ehren. Und die zentrale Aussage war, was Jesus am Kreuz getan hat, ist enorm. Und wenn das so enorm ist, muss das natürlich unseren enormen Wert widerspiegeln. Weil keiner tut etwas, was so von so enormer Hingabe ist, wenn er nicht etwas Wertvolles im Hintergrund hat, warum er das so tut. Also im Sinne von, als Illustration, was Jesus sozusagen jetzt gemacht hat am Kreuz, ist, er ist auf den Schrottplatz gegangen, den Schrottplatz der Menschheit, und hat da einen Ferrari entdeckt. Der war zwar ein bisschen verbeult, aber der Motor war noch gut. Und alles, was man machen musste, ist, den vom Schrottplatz runterholen, hier und da mit einem Hammer ein bisschen ansetzen, ja, kleine Beulen aussetzen, ein bisschen polieren und plötzlich habe ich diesen wertvollen Ferrari da vom Schrottplatz gerettet. Großartig. Als ob das Kreuz oder ob das Wunder des Kreuzes einzig darin besteht, dass Jesus etwas entdeckt hat, was andere Menschen nicht in dir gesehen haben. Aber diese Idee ist konträr der Natur und dem Wunder des Kreuzes. Das Kreuz behält nur seine Kraft, wenn wir sehen, dass das, was Jesus getan hat, eigentlich uns gegenüber unwürdig war. Das Kreuz behält seine Kraft, wenn wir realisieren, es war Gnade, die unverdient war. Und nicht eine natürliche Folge dessen, dass ich gesagt habe, Mensch, der hat diesen riesengroßen Wert gesehen. Natürlich, da musste er ins Kreuz gehen, weil sonst hätte er ja uns entgegen unserem Wert links oder rechts liegen lassen. Das Wunder des Kreuzes besteht darin, nicht, dass Jesus etwas in dir entdeckt hat, was niemand anders gesehen hat. Das Wunder des Kreuzes besteht darin, was auch in der Fußwaschung illustriert wurde, nämlich, dass wir Nichtsnutze waren und Christus als der erhöhte Gott gekommen ist, um Nichtsnutzen zu dienen. Und sie zu retten. In alle Ewigkeit werden wir nicht vor Gott stehen, in einem Spiegelsaal der Ewigkeit, wo wir uns selber angucken können und sagen können, oh, bin ich schön, bin ich schön. Die Ewigkeit wird darin bestehen, Gnade zu bewundern. Das ist das, was das Neue Testament vom ersten bis zum letzten Vers sagt. Die Ewigkeit wird darin bestehen, vor Gott in Ehrfurcht zu stehen und sagen, womit, oh gnädiger und wunderbarer Gott, habe ich das verdient? Und es wird nie auf diese Frage eine Antwort geben. Weil im Zentrum des Kreuzes steht das Wunder, dass jemand von unerhöhter Status und von großer und unvorstellbar Herrlichkeit gekommen ist und bereit war, dir und mir nichts Nutzes zu dienen und uns zur ewigen Herrlichkeit zu verhelfen. Ich weiß nicht, was die mit der Uhr machen, aber die läuft immer so schnell, dass man für die Besten dann keine Zeit hat. Okay, ich versuche ein bisschen zusammenzukürzen. Wie die Geschichte letztendlich weitergeht, ist, dass Jesus den Einwand von Petrus benutzt, um Petrus auch wieder zu zeigen. Petrus ist natürlich, nachdem er sagt, pass auf Jesus, ich muss dich waschen, ja, weil sonst hast du keinen Teil von mir. Und das sehen wir, das ist ganz wichtig zu sehen, die Veränderung, die passiert von, ich muss deine Füße waschen, zu, ich muss dich waschen, wenn ich dich nicht wasche. Hast du keinen Teil von mir. Also im Sinne von, wenn du nicht zulässt, was ich an dir tue, weil du brauchst es, wirst du in der Ewigkeit nicht im Paradies sein können mit mir. Indem dann Jesus benutzt diesen Einwand, um zu zeigen, dass die Fußwaschung nicht nur so mal ein temporäres Wegwaschen von Sünde ist. Im Sinne von, Jesus, auch heute habe ich wieder mal gesündigt, ich brauche mal wieder eine temporäre Fußwaschung. Die Fußwaschung ist etwas, was Jesus ein für alle Mal für uns getan hat. Deshalb sagt er am Ende oder am nächsten Vers dann, was du brauchst, ist nicht Füße waschen und dann nochmal die Hände und dann nochmal den Kopf. Du brauchst diese Fußwaschung, die ich dir gegeben habe, weil was die Fußwaschung symbolisiert, ist etwas, was ich einmal für dich tue und einmal für immer in alle Ewigkeit effektiv ist. Wenn ich dich wasche, im Sinne von, wenn du an mich glaubst, was ich am Kreuz für dich getan habe und ich dir dementsprechend vergebe, dann bist du rein. Dann bist du rein. Natürlich sündigen wir immer wieder und sollen auch immer wieder Jesus um Vergebung beten, aber wir sind vor Gott gerechtfertigt, einmal und in alle Ewigkeit. Ich habe mich auch so über diesen Vers gefreut, weil du musst dir das vorstellen, du kommst von Jesus und du kommst zu dem Allmächtigen und sagst, Gott, wie denkst du über mich? Und ich mache jetzt einfach mal so eine Konversation, da denke ich mir einfach mal aus und Gott fragt sich mich, glaubst du an meinen Sohn? Und dann sage ich, natürlich glaube ich an deinen Sohn, ich brauche dich. Und dann sagt Gott zu mir, was ich über dich denke? Du bist rein. Oh, ist es nicht gut fürs Herz? Ist es nicht wunderbar, was Jesus für uns getan hat? Wir sind reingewaschen durch das, was er für uns getan hat. Wir stehen vor ihm ein für alle Mal rein und heilig. Und jetzt kommt natürlich der zweite Aspekt. Nachdem wir das festgestellt haben, nachdem wir wissen, wer Jesus für uns ist, trifft sich Jesus mit seinen Jüngern, legt sich wieder hin und sagt, das, was ich für euch gemacht habe, ist auch ein Vorbild, wie ihr miteinander umgehen sollt. Wenn der große Statusunterschied schon da war, wenn ich das gemacht habe, wenn ich euer Herr war, wenn ich euer Lehrer war, und es tut mir leid für alle Lehrer, die in der falschen Zeit Lehrer sind, weil Lehrer sind heute so wenig respektiert, aber es gab mal eine Zeit, wo das Wort Lehrer Respekt und Ehrfurcht eingeflößt hat. Vielleicht kommt es ja mal wieder. Auch Lehrer ist ein Statusname. Wenn ich Herr und Lehrer bin und ich das für euch getan habe, wie viel mal mehr sollt ihr, die auf der gleichen Ebene seid, einander dienen, als Vorbild ganz praktisch euch nicht so fein erachten und zu sagen, ich bin bereit, dem anderen zu dienen. Ich bin bereit, auch mein Leben so ein bisschen hinzugeben und zu sagen, wo kann ich dem anderen was Gutes tun? Und ich glaube, in all dem wunderbaren Art von Gemeinde, in der wir schon sind, ich jedes Mal, wenn ich woanders bin und Leute mich fragen, so wie läuft es denn bei euch, ja, kann ich diesen Slogan raushauen mit Freude im Herzen und kann sagen, wir sind eine Mitmachgemeinde. Weil wirklich sowas gibt es selten. Dass so viele Leute so engagiert an allen Ecken und Enden in der Gemeinde mitarbeiten und bereit sind, früh zu kommen, spät zu gehen, trotz ihrer Kinder und Studium und Arbeit. Es ist einfach fantastisch. Ich bin stolz und dankbar für meine Gemeinde. Aber es gibt trotzdem noch Raum für mehr. Ist immer so. Und das Blöde ist aber, dass meistens die falschen Leute zuhören. Also diejenigen, die jetzt sowieso unter uns schon, ja, über ihre Kräfte haushalten, ihr dürft ausnahmsweise mal weghören. Und ausgerechnet die, die sonst nie zuhören. Jetzt ist eure Zeit. Es gibt Raum für mehr. Es gibt Raum für mehr. Und es geht mir nicht darum, gleich einen Aufruf zu machen, einen Zettel auszuteilen für das Setup-Team, wo wir noch Leute brauchen. Wir brauchen die Leute für das Setup-Team. Sondern es geht mir darum, eine Herzenseinstellung zu kreieren. Schau auf deinen Herrn. Schau auf deinen Herrn. Wie willst du leben? Es gibt so eine Königskind-Theologie. Da kommen so die Leute daher und die sagen mir dann, ich bin ein Königskind. Im Sinne von, ich stehe hier auf einer anderen Stufe. Ja, du bist ein Königskind. Du bist ein Kind des Königs, der gedient hat. Bist du auch ein Diener? Weil das ist ein Markenzeichen des echten Christen. Ein Markenzeichen des echten Christen ist, wenn ich zu ihm gehöre, der mir gedient hat, bin ich bereit, anderen Menschen zu dienen. Und das fängt manchmal einfach nur so mit der Einstellung an. Ich gebe euch zwei Beispiele, weil ich nicht mehr aus meinem eigenen Leben habe, aber zwei Beispiele, wo es ausnahmsweise mal im Anflug von Geistlichkeit geklappt hat. Ich bin in Amerika, ist auch noch lange her, also musste lange suchen, bis ich mich an was erinnern konnte. Ich bin in Amerika und habe während der Semesterferien Zeit und fahre zu einem Nationalpark. Mount Rainier National Park ist also mit einem riesengroßen Vulkan. Und ich komme da relativ spät an, da muss man sich beim Ranger anmelden, dann kriegt man da einen Zeltplatz zugewiesen irgendwo da in der Wildnis. Und in dem Zeltplatz konnte man also noch mit dem Auto ranfahren. Und wir waren zwei Leute, die ziemlich spät gekommen sind. Einer aus Indonesien und eben ich. Und wir kommen da wirklich von beiden Seiten. Achso, es gab noch zwei Zeltplätze. Es gab einen direkt am Abgrund, ja, wo du sozusagen runtergucken konntest und raufgucken konntest und wo du die grandioseste Aussicht hattest. Und dann gab es noch einen irgendwo da hinten im Busch, wo man die Aussicht auf den nächsten Baumstamm hatte. Und wir kamen beide an dem grandiosen Zeltplatz an. Und ich war einen Bruchteil einer Sekunde eher da. Und wie das normalerweise so läuft, ist, du steigst also ganz schnell aus, ja, packst dein Zeltzeug und wirfst als erstes dein Zelt dahin und welche Zeltmatte als erstes auf dem Platz landet, der kriegt den Platz. Und ich war gerade dabei, dahinter zu gehen, ja, und mein Ding, meine Matte dahin zu schmeißen. Wie gesagt, das war ein seltener Anfall von Geistlichkeit. Gehe ich zu dem jungen Mann hin und sage, du, weißt du was? Hey, schön, dass du da bist. Welchen Zeltplatz hättest du denn gern? Und da antwortet er nicht, sondern sagt, bist du Christ? Und ich sage so, ja, ich glaube an Jesus, bist du Christ? Und er sagt so, ja. Und ich sage so, warum fragst du? Und er sagt so, dann nur Christen machen sowas, keiner macht sowas. Ja, so. Und ich dachte so, danke Gott, du hast mich gerettet. Ja. Stell dir vor, das wäre rausgekommen, ja, dass ich Christ bin, und hätte meine Matte dahin geworfen. Ja. Und jedenfalls Wir hatten also eine wunderbare Zeit zusammen. Unser Herz ist zusammengewachsen. Und dieser kleine Aspekt des Dienens hat so viel in unsere Beziehung gewirkt. Wir sind heute noch, zumindest Facebook-Freunde. Wir schreiben uns heute noch, und das ist viele Jahre her. Eine Geschichte wollte ich euch noch erzählen. Ach so, eine Geschichte war gestern. Also, der nächste Anflug der Geistlichkeit kam 20 Jahre später. Und das war gestern. Wir sind gestern, wie 250.000 andere Dresdner, im Elbepark gewesen. Und nur der Elbepark hat ein Problem. Der ist grundsätzlich von seinen Parkflächen vollkommen falsch konzipiert. Es ist einfach nur wahnsinnig frustrierend. Also das war sozusagen der Vorläufer von BER, dem Flughafen in Berlin. Und ein Haufen Autos und 3 oder 4 Autos warteten auf einen Parkplatz und wir waren die Letzten. Und jedenfalls irgendwann fährt das Auto vor uns ein Stück weiter und weg und der Parkplatz, da fährt jemand raus und weg und wir natürlich rein. Und dann fährt das Auto, was vor uns war, zurück und ich sehe nur einfach so, wie Leute so die Schulter zucken. Ne? Und ich denke mir so, wie ich normalerweise denke, wenn du zu blöd zum Fahren bist, selber schuld. Ja? Und aber es war dieser seltene Anflug von Geistlichkeit, wo ich mir gesagt habe, oh, das tut mir aber wirklich leid, das habe ich in den Parkplatz weggeschnappt. Ja. Also bin ich ausgestiegen, bin zu denen hingegangen. Die hatten natürlich ihre Gesicht zur Faust geballt und habe ihnen gesagt, wollten Sie in den Parkplatz rein? Ja, aber Sie haben mir ja weggenommen. Ja. Ich sage so, wissen Sie was, tut mir echt leid. Ich habe gedacht, Sie sind weitergefahren. Lass es einfach so machen. Sie setzen noch ein Stück zurück, ich fahre wieder raus und dann fahren Sie in den Parkplatz wieder rein. Da war das Gesicht plötzlich nicht mehr zu Faust geballt. Ja. Da entspannte sich plötzlich irgendwie das Gesicht, der Mund klappte runter. Ja. Und ich habe es richtig genossen, so zu sehen, wie die sich angeguckt haben und gesagt haben, was ist denn das los? Ja. Und jedenfalls, ich bin doppelt dankbar für diesen Anflug an Geistlichkeit, weil es natürlich auch eine schöne Chance war für unsere Kinder, weil die fragen, Papa, warum fährst du wieder raus? Ja. Ich sage so, wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Wir dienen mal, weil wir an Jesus glauben, anderen Leuten. Und dann wird Gott sich zu uns stellen und er wird uns dienen. Und tatsächlich, wir sind kaum reingefahren, weil es der nächste Parkplatz frei geworden. Summa summarum, die Zeit ist zu Ende. Joshua, kannst du nach oben kommen? Vielleicht können wir Folgendes machen. Ich würde gern, dass Joshua noch ein Lied spielt und dass ihr einfach sitzen bleibt. Und ich würde gern für euch beten, dass das, was während die Musik spielt, und ihr könnt einfach nur da sitzen und einfach nur genießen, dass das, was Jesus für uns getan hat, neu in unser Herz fällt. Zu wissen, dass er auch der hoch erhabene Gott für dich Mensch geworden ist und dir gedient hat, unverdient, ist genau die Gnade, die unsere Seele braucht. Unsere Seele braucht nicht ein erhöhtes Selbstwertgefühl. Unsere Seele braucht Gnade. Und wenn die Gnade Gottes uns berührt, dann werden wir freudige Diener. Und dann werden wir Menschen, die Freude daran haben, zu sagen, okay, ich stehe eine halbe Stunde eher auf, ich mache das mit dem Setup. Einmal im Monat, das kriege ich gerade noch so hin. Und das ist genau der Weg, wie unsere Persönlichkeit sich entfaltet. Ein Markenzeichen echter Christen ist, demjenigen, der uns gedient hat, auch zu dienen. So, lass uns beten. Und ich möchte als allererstes für denjenigen beten, der unter uns sitzt und sagt, ich habe das noch nie so richtig begriffen, was das mit dem Jesus eigentlich sollte. Warum der am Kreuz gestorben ist. Aber ich habe heute gehört, dass Jesus das aus Liebe für mich getan hat, weil ich es brauche, weil ich Vergebung von Sünde und Schuld brauche und dass das, was Jesus getan hat, absolut unverdient ist und ein Geschenk, was er mir geben möchte. wenn du das bist und du sagst, ich will das, ich brauche das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Ich weiß nicht viel über das Christentum, aber ich möchte glauben, ich würde gern glauben, dass ewiges Leben für mein eigenes Leben ein Geschenk ist. Und ich würde gern glauben, dass Jesus so gut ist, dass er mir das schenkt. Dann sei so nett einfach. Einfach, dass Gott es sehen kann. Dass Gott es sehen kann, dass du es willst und dass Gott an dir wirken kann. Heb deine Hand und sag, das bin ich. Ich will das. Halleluja. Wir haben dich gesehen. Gott sieht dich, liebe Schwester. Gibt es noch jemanden? Ja, Gott sieht euch. Gut, lasst uns für die Menschen beten, die ihre Hand gehoben haben. Vater, du siehst jetzt auf diese wunderbaren Frauen und Männer, die ihre Hand gehoben haben und gesagt haben, ich brauche das, ich möchte das gern, was Jesus für mich getan hat. Und ich bitte dich, dass jetzt in dem Augenblick eine Realisierung von Gnade und ein Erstaunen von Gnade euer Herz ergreift und euer Herz zu Jesus schaut und euer Herz sagt, Jesus Christus, ich brauche dich. Jesus Christus, ich will dich in meinem Leben. Ich segne euch in den nächsten Minuten mit dem Wirken Gottes, dass Glaube an Jesus in eurem Herzen wächst. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst noch zu uns, zu mir kommen. Wir können gerne noch mal darüber reden. Und jetzt möchte ich für uns alle beten. Währenddessen die Band hier einfach spielt, segne ich euch, Jesus Gemeinde. Ich segne euch, dass die wunderbare, erstaunliche Gnade, die Christus am Kreuz gezeigt hat, euer Herz neu ergreift. Und dass die Freude an Jesus neu unsere Stärke wird. Dass wir durch den Alltag gehen können und immer wieder erstaunen darüber, dass Christus zu uns gesagt hat, du bist rein, du gehörst zu mir. Aufgrund dessen, dass ich, glorreicher Herr, den Mantel eines Sklaven angezogen habe und ich dir gedient habe. Und ich segne euch für einen Geist der Bereitschaft, für eine Einstellung zu dienen im Alltag und in der Gemeinde, ganz praktisch, so wie die Fußwaschung was ganz Praktisches war. Und ich bete dafür, dass einfach in dir, der du so oft auf dem Platz gesessen hast und gesagt hast, ach, ich warte noch, und Wochen und Monate hier bist, ohne Gemeindemitglied zu sein, ohne mitzuhelfen, dass dir in dir eine Sehnsucht, ein Wunsch entsteht, zu sagen, ich will festes Ding mit Gott machen. Ich möchte genauso kompromisslos leben. Ich möchte so hingegeben sein und dienen, wie Christus gedient hat.